Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Grozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast bin ich selbst, und zwar im Markenrebell-Podcast bei Norman Müller. Norman ist Experte für Digital Brand und Business Building und hat mich bei dem Aufbau meines eigenen Podcasts unterstützt. Alles zu Norman findet ihr in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ach ja, ich freue mich natürlich wie immer über euer Feedback, gerne in Form von Sternchen und Rezensionen bei iTunes. Und jetzt geht's los.
Liebe, wie geht's dir so jetzt gerade? Wie geht's dir so gerade in Corona-Zeiten? Das ist ja auch noch so ein Thema.
Also mir geht's im Moment, ich bin voller Vorfreude und auch ziemlich aufgeregt, weil ich ja gerade meinen eigenen Podcast gelauncht habe, den Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Mhm. Das war quasi erst vor ein paar Tagen. Und deswegen bin ich total aufgeregt, overexcited, nervös, voller Vorfreude, aber auch total erschöpft, weil das war ganz schön viel Arbeit. Mhm. Und ich bin da der Corona-Zeit ganz dankbar, weil im Prinzip habe ich die Corona-Zeit dafür genutzt, diesen Podcast umzusetzen, auch mit deiner Unterstützung. Und du hast mir auch prophezeit, dass es total viel Arbeit ist, aber am Ende des Tages habe ich es dann irgendwie trotzdem unterschätzt. Also und ohne Corona-Zeit, ohne die Konzentration, ohne den Fokus voll auf dieses Thema so konzentriert, hätte ich das so gar nicht umsetzen können. Mir hätte einfach die Zeit gefehlt. Ich hätte es nebenher gemacht. Hätte viel, viel länger gedauert. Genau. Und deswegen, ich bin einerseits froh über die Corona-Zeit, natürlich nicht über das, was es mit uns allen macht, aber mir hat es einfach Ressourcen gegeben, die ich sonst als Gründerin nicht unbedingt hätte. Und insofern habe ich die Gelegenheit am Schopf gepackt und habe was draus gemacht, was ich schon immer machen wollte.
Ja, und die Chance ergreifen. Ja. Was war das Aufregendste jetzt so mit diesem Podcast? Ich meine, jetzt wir haben ja wirklich bei Null gestartet und dieser Podcast von dir ist echt eine Empfehlung. Du hast ein richtig cooles Netzwerk. Ich packe natürlich auch den Link zu deinem Podcast in die Shownotes dieser Folge. Aber was war so das Aufregendste für dich?
Gute Frage. Im Prinzip war es der Prozess an sich, weil ich bin im Prinzip sehr technikaffin und ich bin auch digital unterwegs und meine Marke Teschi ist ja auch ein E-Commerce. Da habe ich auch ganz viel Erfahrung aufgebaut in den Jahren, in denen ich da am Start bin. Und trotzdem ist es bei mir immer so, wenn mir ein neues, also wenn ich mit einem neuen Medium arbeite oder mit einer neuen Software, dann ist das für mich immer, brauche ich immer ewig, bis ich da reinkomme. Also es war die eine Aufregung, also dass ich irgendwie länger für Sachen gebraucht habe, wie ich sonst digital benötige, einfach deswegen, weil ich mich an den Prozess gewöhnen muss oder ich mich schwer tue, wenn ich mit was Neuem arbeite. Am Anfang ist es einfach ein bisschen zeitintensiver und da habe ich ganz schön viel unterschätzt, also als ein Beispiel. Da sagst du mir, so eine Post-Production dauert bei dir 6 bis 7 Minuten. Ja, und dann fange ich an. Ja, super. Ich habe den ganzen Tag gebraucht. Danke. Also zwischen 6 und 7 Minuten und einem ganzen Tag am Anfang ist es ein Welten. Also ich habe gedacht, wenn Norm 6 bis 7 Minuten braucht, dann brauche ich vielleicht 60 bis 70 Minuten. Nein, also ich habe wirklich 6 bis 7 Stunden gebraucht am Anfang. Es ist einfach so. Und dann hatte ich natürlich ganz viel auf Halde in Anführungsstrichen schon an Interviews aufgezeichnet und die dann abzuarbeiten. Und dann kam hier, ich habe mir einfach ein Datum gesetzt, an dem Datum möchte ich jetzt starten und das Datum, da möchte ich auch dran festhalten und nicht verschieben. Und je näher das Datum kam, desto ungeduldiger wurde ich, weil ich noch so viel Arbeit vor mir hatte und gedacht habe, wie schaffe ich das eigentlich alles nur? Und das war eine große Aufregung. Und das andere war, überhaupt ein Konzept zu machen, weil Women in Fashion Germany ist ja ein Netzwerk, das ich 2018 schon gegründet habe, im Prinzip für führende Frauen im Fashion- und Lifestyle-Segment. Und jetzt da ein gesamtes Konzept zu machen und diesen Podcast als digitalen Kommunikationskanal dafür aufzubauen, wie ich den nenne und wie ich das strategisch mache, also das war auch nochmal eine große Grübelarbeit am Anfang.
Sehr cool. Bevor wir so ein bisschen in deine Historie reinzoomen, vielleicht noch die Perspektive aus meiner Sicht, wie ich auch unser Mentoring-Coaching wahrgenommen habe. Was mich sehr beeindruckt hat, war dein Aktionismus. Also diese, ja. Ich werde diesen Termin nicht verschieben, egal wie viele Überstunden ich machen muss, ich werde das schaffen.
Und, ja, das stimmt.
Ja, auch dieses Qualitätslevel, was man ja bei dir auch merkt, wenn man bei dir auf die Website geht, auch die packen wir gerne nochmal in die Shownotes, dass du einfach sagst, das ist mir einfach wichtig, die Qualität, das erklärt nämlich auch dieses Zeit-Invest in die Post-Production des Podcasts, weil du willst natürlich gerade am Anfang, dass das richtig cool ist. Ja? Also wenn ich an den Anfang meiner Podcast-Karriere denke, dann ist es eher so ein Schmunzeln, was man da über Qualität gedacht hat. Aber du hast einfach gemacht und das fand ich sehr cool. Du hast auch im Coaching so diesen Plan gewollt, ne? Und hast gesagt, hey, das mache ich selber, das interessiert mich gerade nicht. Ich muss jetzt das wissen für mein Vorkommen. Und das macht es am Ende natürlich auch erfolgreich. Vielleicht gibst du uns noch ein bisschen mehr von deiner Geschichte. Also wer bist du so als Privatperson und was genau machst du beruflich? Vielleicht auch ein bisschen, ruhig ein bisschen mehr Story zum Thema, wie kam es dazu, dass du heute in dem Business bist, in dem du bist?
Also ich bin zum einen die Initiatorin von Women in Fashion Germany, das sagte ich ja schon, und das gibt es seit 2018. Davor habe ich 2011 mein eigenes E-Commerce gegründet, Tashi. Das sind Accessoires, so Handtaschenhalter, Schmuckstücke für die Handtasche. Und davor war ich fast 20 Jahre, also mein ganzes berufliches Leben, war ich in der Bank. Also ich bin diplomierte Bankbetriebswirtin und war da, sage ich mal, größtenteils im Finanzierungsbereich unterwegs. Und auch habe auch Gründer finanziert, Gründerinnen finanziert. Das wurde dann später wurden da Unternehmen und Structured Finance und sowas draus. Aber Finanzierung von Unternehmern und von Immobilien, das war eigentlich immer so mein Steckenpferd, habe ich auch ganz, ganz gerne gemacht. Und das ist meine Historie. Und das habe ich damals haben wir noch im Stuttgarter Raum gelebt. Und da bin ich auch eigentlich als Bankerin bekannt. Genau, und Tashi habe ich dann in Frankfurt aufgebaut. Das war so eine Sache für mich. Ich habe immer die Unternehmen und die Unternehmerinnen und Unternehmer bewundert, die zu mir kamen und selber was aufgebaut haben. Das fand ich immer so hochspannend und das hat mich super beeindruckt. Ich habe dann quasi immer so den Wunsch gehabt, ich möchte auch selbstständig sein, ich möchte auch was erschaffen. Wie kann ich das machen? Und ich bin da immer schon so mit einem offenen Auge durch die Welt und habe dann immer so geguckt, was könnte eigentlich meine Idee sein? Und eines Tages auf einer Hochzeit von einer Freundin habe ich dann so einen Taschenhalter geschenkt bekommen. Ich wusste erst gar nicht, was es ist. Ich wusste nicht, wie es heißt. Ich wusste nur, es ist total praktisch und auch, wir haben der Bank auch ganz viele Stehempfänge gegeben und dann ist man da und dann hat man eine Handtasche oder ein Glas Sekt in der Hand und dann kommt das Flying Buffet und die Hände sind voll und wohin mit der Tasche? Es war für mich so die sensationelle Lösung und sowas gab es damals auch noch nicht. Und als wir da nach Frankfurt gezogen
sind, vielleicht kann ich das ganz kurz erklären, weil ich kann das vorher auch nicht, als ich dann gesehen habe in einem Film von dir, man hängt quasi die Handtasche unter den Tisch. Also der Taschenhalter ist an der Tischkante fixiert.
Ja, genau.
Und der hält die Tasche unter dem Tisch. Und was ich auch gelernt habe, ist, wenn man die Tasche auf den Boden stellt, bringt das Unglück, weil es Geld davonläuft.
Genau. Also das Geld läuft davon, genau. Und heutzutage, ganz ehrlich, es ist übrigens in ganz, ganz vielen Ländern ist es so ein Aberglaube. In Deutschland kennt man das nicht so, aber wirklich im Rest der Welt ungefähr weiß man das. Und aber heutzutage natürlich mit Corona muss ich sagen, vielleicht überlegt man sich nochmal, ob man die Tasche wirklich auf den Boden stellen möchte und zu Hause dann aufs Bett legen möchte oder keine Ahnung, wo man die Tasche sonst so hinlegt. Genau. Ja. Also, und damals gab es halt nichts, was meinem Anspruch da auch, du kennst jetzt meinen Anspruch, was dem entsprochen hat. Und dann dachte ich halt, da mache ich selber. Und es war so lustig, da habe ich wirklich damals bei der Deutschen Bank gearbeitet und die ersten Taschenhalter habe ich dann irgendwie bestellt und die kamen dann in einer einigermaßen guten Qualität. Den musste ich aber Riesenmengen abnehmen. Und dann habe ich die zum Betriebsrat getragen von der Deutschen Bank, weil wir hatten da so Mitarbeiterverkauf für günstig und da haben die mir die Bude eingerannt, ja. Genau, und dann sind wir zufällig nach Frankfurt gezogen, nicht wegen meiner Bankenkarriere, sondern weil mein Mann seinen Beruf gewechselt hat. Und da muss ich sagen, da hatte ich auch noch so einen Schicksalsschlag, weil ich bin krank geworden. Ich bin so ein Workaholic und da habe ich so eine halbseitige Gesichtslähmung bekommen. Es war erstmal so eine Panik, weil ich dachte, ich hätte einen Schlaganfall. Am Ende war es gar nicht so schlimm. Also es war nur so ein Nerv, der entzündet war. Es war halt der Gesichtsnerv und da war die halbe Gesichtsseite lahmgelegt. Aber man sagt, es ist stressbedingt. Und dann habe ich einfach ein paar Wochen früher aufgehört bei der Bank, habe mich dann erstmal auskuriert und dann mich dem Umzug gewidmet nach Frankfurt. Und in Frankfurt habe ich dann gesagt, so, jetzt fange ich von null an. Ich probiere mich einfach durch, weil wer nimmt mich jetzt als Praktikant für Teschi, sondern ich bin jetzt mein eigener Praktikant und Learning by Doing baue ich mir jetzt die Marke auf. Und da hatte ich halt die Vision, weil ich das Wort Taschenhalter so furchtbar finde, hatte ich die Vision, Gattungsmarke zu werden. Also ich möchte, so wie man Jeep zu SUV sagt oder Tempo zum Taschentuch, ich wollte einfach, dass das ein Teschi ist. Und das ist natürlich, genau, und dann wollte ich die Marke selber im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen. Und dann dachte ich, wo gehe ich denn da am besten hin? Und da fiel mir die Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin auf. Und dann dachte ich, okay, in Deutschland, wenn du eine Marke in dem Bereich aufbauen willst, musst du da hin. Und da habe ich dann Kooperationen gesucht und mit der Mercedes-Benz Fashion Week. Und die haben mich dann unterstützt, weil meine Idee so gut war, weil im Prinzip kommst du sonst nur als großer Kooperationspartner da rein. Die haben mir dann geholfen, dass ich da mit Designern kooperieren konnte, zum Beispiel ein Nachwuchsdesigner. Der hat dann den Print, den auffälligen Print, den er in seiner Kleidung hatte, den er selber gemacht hat, in das Teschi reingemacht. Und dann war das Teschi Teil der Kollektion und ist über den Runway gelaufen. Das war für mich natürlich der Hammer. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich dachte, bin ich hier richtig? Sitze ich hier? Also arbeite ich hier gerade oder was mache ich hier eigentlich? Wie komme ich? Also das war für mich wie so ein Dream come true, dass ich da irgendwie Teil der Geschichte auch noch bin. Nicht nur Gast, sondern auch Teil der Geschichte, ja. Und die Kooperation ging dann, also das war 2013 dann. Und seitdem bin ich jede Saison bei der Mercedes-Benz Fashion Week, hauptsächlich da, wo die Runway-Shows sind, wo die ganzen Modenschauen gezeigt werden. Und warum mache ich das? Weil da einfach die Multiplikatoren sind, die für mich und meinen Markenaufbau wichtig sind, weil ich mit Teschi bin ich Solopreneurin, also habe ganz alleine gearbeitet. Natürlich habe ich ein paar Agenturen, mit denen ich zusammenarbeite und die ich bezahle und die für mich arbeiten, aber im Prinzip alleine. Und du wirst ja wissen, was so eine PR-Agentur kostet. Und da muss man schon ganz schön viel Geld in die Hand nehmen am Anfang. Und die haben auch ganz viele Sachen versprochen, die für mich also ich habe vielen vorher schon Sachen abgenommen, die sie mir versprochen haben und die waren nicht zielführend und irgendwie war ich da misstrauisch. Und dachte ich, versuche es einfach mal. Und dann habe ich da einfach die Redakteurinnen, andere Multiplikatoren und so weiter kennengelernt. Und ich dachte, ich bleibe hier, bis auch der Letzte sich fragt, was macht die Frau hier eigentlich? Und das habe ich gemacht, das habe ich bis heute durchgezogen. Und dadurch habe ich dann einfach die Branche richtig gut kennengelernt, weil wenn man dann zur Fashion Week ist und dann das Ganze mal versteht, da sind dann Partys links und rechts davon, von Verlagen und so weiter. Und dann wird man hier mal eingeladen, kommt dahin und dadurch wächst das Netzwerk und wächst es. Und das war ja damals, habe ich ja in Frankfurt gelebt und bin immer zur Fashion Week nach Berlin gekommen. Und ja, und dann kam halt wieder der Tag, wo mein Mann seinen Job gewechselt hat. Diesmal nach Wolfsburg, also er ist in der Autobranche. Und dann haben wir uns geeinigt, dass wir nach Berlin ziehen. Und genau, dann kam ich hier an und ich dachte, ja, ich habe ja, also ich kenne die ja alle und ich dachte, die kennen sich untereinander alle auch, aber das war der Trugschluss. Ich habe festgestellt, jetzt kenne ich die alle und von außen sieht es aus, als würde sich ganz Berlin kennen. Nee, die haben sich untereinander nicht gekannt und dann habe ich hier und da die Leute miteinander bekannt gemacht, weil einfach unterwegs, da trifft man nicht nur Celebrities, Influencer und Multiplikatoren, sondern man trifft da natürlich ganz, ganz viele gleichgesinnte Gründerinnen, Gründer, die die gleichen Probleme haben. Mit denen kommst du ins Gespräch und du stellst fest, oh Mann, die machen genau das Gleiche durch wie ich. Ja, also warum tauschen wir uns einfach nicht aus? Und das Netzwerk schien mir dann mittlerweile so groß, ich dachte, das ist ja fast schon überdimensional für meine kleine Marke Teschi, da muss ich irgendwas draus machen. Und genau, und da kam dieser Netzwerkgedanke. Da habe ich dann auch ewig gegrübelt und irgendwann hatte ich dann die Idee jemand vorgestellt bei eBay. Und eBay hat ein Frauennetzwerk, da durfte ich dann auch ins Podium und durfte mich als Gründerin vorstellen mit meiner Teschi-Idee. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und daraus resultierte dann auch, dass sie gesagt haben, wir finden deine Women in Fashion Germany-Idee auch so toll, wir unterstützen das. Und die haben das dann quasi, die Kick-Off-Veranstaltung haben sie dann quasi als Kooperationspartner mit mir gemacht. Und das war natürlich ganz, ganz großartig, dass ich die für mich gewinnen konnte.
Stark.
Und es war dann so eine Podiumsdiskussion, also ein Panel mit lauter Experten zum Thema Netzwerken. Und das war so die erste Masterclass, die ich gemacht habe in 2018. Mhm. Und 2019 haben wir dann das Gleiche nochmal wiederholt. Dann zum Thema digitaler Wandel in der Modebranche habe ich auch wieder ganz tolle Experten zu dem Thema eingeladen in eine schöne Location. Und da habe ich dann auch das erste Mal für das Format Geld verlangt. Und manchmal ist es ja so, wenn die Leute nichts bezahlen, dann ist es auch nichts wert. Aber in dem Fall hatten wir natürlich auch Umkosten und haben dann so, weil ich habe das immer größer gesponnen, da war auch Essen und Getränke und alles Mögliche dabei, tolle Leute. Die Leute haben unwahrscheinlich viel gelernt und haben sich da auch bedankt und haben das weitergetragen. Es hat richtig schöne Wellen geschlagen. Es hat mir sehr gut gefallen, genau. Und dann kam ja 2020, dann kam Corona und dann habe ich gedacht, ja toll, es ist jetzt keine Zeit mehr für Events. Was mache ich denn jetzt mit Women in Fashion Germany? Mhm. Und ich hatte keine Lust auf die x-hundertste Webinar oder Zoom-Gruppentreffen und so weiter. Finde ich alles zweckmäßig und gut. Habe ich auch teilgenommen, aber irgendwie hat es mich nicht so gerissen. Und dadurch, dass ich einfach selber so ein Podcast-Fan bin und ganz viele Podcasts höre, so bin ich ja auch auf dich gestoßen und dachte ich, ja, ist eigentlich eine super Idee. Ja, das mache ich, da rufe ich den Norman mal an und der Norman war natürlich bereit, mich zu unterstützen und da bin ich ganz, ganz dankbar, weil im Prinzip habe ich jetzt den Vergleich, Teschi habe ich langsam und alleine und Learning by Doing gestartet und jetzt hier mit dem Podcast durch deine Hilfe ist es natürlich eine Abkürzung, Kickstart, geht es einfach ein bisschen schneller. Auch wenn es viel Arbeit ist.
Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Instrument, um einfach auch genau diese Zeiten so, wenn man so will, überbrücken. Ne? Aber es ist natürlich auch ein ganz spannender Informationskanal für jeden, der so dich auch kennenlernen möchte. Ja? Also noch näher kannst du ja gar nicht an deine Zielgruppe rankommen. Man muss jetzt natürlich noch ein paar Wege finden, wie die Leute dich finden, aber so ein Podcast ist natürlich Teil deiner Kommunikationsstrategie dann auch echt ein großer Gewinn mit vielen Learnings und tollen Geschichten, weil du kennst ja auch jetzt durch die Aktivitäten, die wir jetzt gerade von dir gehört haben, eine ganze Menge Leute aus der Szene. Erzähl doch mal ganz kurz, damit wir mal so ein bisschen Einblick in deinen Podcast, weil ich finde ihn wirklich toll und wen hast du fürs Mikro bekommen? Wie waren so die ersten kniffligen Gespräche? War das immer so ein, hey, schön, dass du mich interviewst? Oder wie leicht war es für dich, Interviewpartner zu gewinnen?
Also mein Hack ist da einfach mit denen anzufangen, die man schon persönlich kennt. Und da gab es auch wirklich einige in meinem Netzwerk, wo ich sage, die haben wirklich tolle Geschichten zu erzählen. Und die habe ich natürlich relativ leicht vors Mikrofon bekommen. Ich habe sie teilweise auch am Ohr vors Mikrofon gezogen. Und da sind super Gespräche draus geworden. Manch einer traut sich da nicht so. Aber das sind ganz, ganz coole Leute. Also mit denen habe ich angefangen. Das war so für mich auch einfach mit einer vertrauten Person anzufangen. Aber ich hatte natürlich auch Visionen, wie hier die Marke Veuve Clicquot wollte ich zum Beispiel unbedingt dabei haben, weil die Veuve Clicquot, das wissen viele nicht, heißt Witwe Clicquot, war tatsächlich eine Frau, bevor es eine Marke wurde. Und diese Frau hat 1800 ganz am Anfang irgendwann das erste frauengeführte Handelsimperium aufgebaut und ist ja jetzt eine Marke, die jeder kennt. Die Champagnermarke ist jedem ein Begriff. Und da habe ich einfach vorgesprochen und alles versucht, dass ich die in meine Show bekomme, weil es bei mir ja um Marken und ihre Macherin geht. Und da passt einfach die Sehr Message, gerne. Passt auch zur Marke. Und ich bin ganz happy, dass die zugesagt haben. Aber abgesehen davon habe ich auch so jemand wie Matthias von Bechtolzheim. Das ist einer der Gründer von der Werbeagentur Heimat. Das ist dir bestimmt ein Begriff. Matthias ist jetzt ausgestiegen bei der Heimat und ist jetzt Angel Investor und macht da ganz, ganz tolle Investments. Und den habe ich natürlich gefragt, sag mal, was können wir tun, damit wir Investoren wie dich finden, was können wir tun, um für die attraktiv zu sein? Also so jemand, dann habe ich aber auch Leute, zum Beispiel habe ich jemand zum Thema Social Entrepreneurship, die hat eben Social Business aufgebaut. Wie hat sie das gemacht? Dann habe ich jemand im Bereich Marketing, Visual Marketing, ich sage immer walk as you talk, damit man authentisch rüberkommt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Luxus verkauft, dass man selber auch Luxus ausstrahlt, so in die Richtung. Ja, aber dann habe ich auch ganz viele Modedesigner, also sowas wie eine Anja Gockel, die man vielleicht kennt. Riani sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Lana Müller ist auch eine Nachwuchsdesignerin. Gestern habe ich auch ein tolles Interview geführt mit David Tomaszewski. Auch ein super Designer. Also sind auch immer Designer dabei, aber dann auch Influencer, Plus-Size-Model, Gründer, Ärzte, also ästhetische Ärztin zum Beispiel, die erklärt, wie sie zum Beispiel, wie sie da als Frau mit Migrationshintergrund, was sie da für Schwierigkeiten hatte und wie sie dann ihr Business dann doch irgendwie aufgebaut hat. Und so weiter und so fort. Also es sind super spannende Gäste. Es ist ein Mix aus Gründern, aus Branchengrößen, aus Multiplikatoren, aus Leuten vom Fernsehen. Zum Beispiel habe ich auch den Şenay Güler eingeladen. Der war jetzt ganz neu im letzten Promi Big Brother und der hat da von seiner Erfahrung erzählt. Weil im Prinzip sind das ja auch Themen, Personal Branding ist ja auch Branding, ist ja auch eine Marke. Also es Absolut. Muss ja nicht eine Marke, ja. muss ja nicht die Marke sein, die du vertrittst. Du kannst ja auch selber die Marke sein. Und ja. die sind natürlich in unserem Podcast auch herzlich willkommen. Nicht nur in unserem Podcast, sondern auch in unserem Netzwerk, weil von denen kann man einfach auch super lernen, ja.
ja. Jetzt also bist in du die ja,
Richtung geht es.
Super cool. Also jetzt bist du ja auch in Kreisen unterwegs, wo Vertrauen ganz wertvolles Gut ist. Ja. Wie wichtig war so die Arbeit an dir selbst als Marke, als Personal Brand, um dann überhaupt solche Interviewpartner zu bekommen?
Ich finde, das ist einfach eins der wichtigsten, ja. Und es kommt auch im Podcast immer wieder rüber, dass du eigentlich im Prinzip dann vertrauenswürdig bist, wenn du authentisch bist. Und das haben wir jetzt, ich weiß nicht, bei wie vielen Podcast-Interviewpartnern sind wir immer wieder auf dieses Thema gestoßen. Ich will es immer nicht aussprechen. Authentisch sein ist einfach ganz, ganz wichtig, damit das, was damit dein Gegenüber dich als vertrauenswürdig sieht und auch du glaubwürdig rüberkommst einfach. Das ist einfach eine ganz wichtige Sache, ja.
So die Echtheit auch, ne?
Echtheit, genau.
Ja, ja, ja.
Dass man da nichts vormacht. Das kommt auch, es kommt raus. Also wenn du nicht authentisch bist, irgendwie kommt das raus, finde ich.
Noch eine Frage, so ein bisschen zurückblickend. Gab es in deinem Leben eine Prägung, dass du irgendwie dann doch Unternehmerin wurdest? Weil, oder war das Thema Bank, wo du gesagt hast, das habe ich mir ausgewählt, das war genau das, was ich machen wollte. Aber es wurde dann, ja, vielleicht auch anders, ja, oder du hattest einfach auch einen anderen Fokus auf einmal? Oder gab es so familiäre Prägung, dass du gesagt hast, hey, bei mir sind alle Unternehmer? Das muss ich jetzt auch
machen. Im Gegenteil, nee, ich bin ja eigentlich Gastarbeiterkind. Mhm. Und insofern hatte ich vom Familienhintergrund her oder von der Familie eigentlich keine große Unterstützung, nicht, dass die nicht wollten, also die waren immer für mich da, aber die konnten halt nicht. Ja, das fing schon in der Schule an, dass ich damals gerne aufs Gymnasium gegangen wäre, der Rektor aber empfohlen hat, ja, wer hilft dem Kind dann mit den Hausaufgaben, lassen wir sie lieber in der Realschule. Später habe ich das Abitur dann trotzdem gemacht, aber da hatte ich jetzt niemand, der mir das vorgelebt hat. Ich glaube, ich frage mich das auch immer, wo das herkommt. Also ich habe dann, ich denke, einfach auch diesen Drang nach Anerkennung gehabt, einfach weil ich war immer die Türkin, das Gastarbeiterkind, also gerade in Stuttgart und wo ich aufgewachsen bin, da ist ja alles auch nochmal ein bisschen ländlicher. Heute ist das irgendwie, in Berlin spüre ich das gar nicht mehr, aber dort und dann noch mit meinem Mädchennachnamen und so, da war das damals, das ist auch schon eine Weile her, also war das wirklich ein Thema und irgendwie hatte ich wohl den Drang in mir zu zeigen, dass ich halt doch anders bin und das hat mich immer weitergetrieben und dann hatte ich auch in der Bank, als ich dann die Bankausbildung gemacht habe, habe ich da tolle Begegnungen gehabt, die mich geprägt haben. Und die haben halt einfach auch ein gewisses Niveau vorgelebt, weil in der Bank bist du ja einfach, kannst du auch nicht einfach irgendwie mal rumprobieren und dann mal schauen, wie der Kunde reagiert. Das muss dann schon ein gewisses Niveau haben. Genau. Und dort denke ich, dass es vielleicht die Unternehmer waren, die ich halt immer so bewundert habe und das so toll fand, was die alles gemacht haben. Ich denke, das war das, was mich wo dann ich ins Träumen gekommen bin und gedacht habe, das möchte ich auch gerne machen. Ich möchte irgendwas hinterlassen, irgendwas aufbauen. Kommt eigentlich eher daher, würde ich sagen. Mhm.
Was würdest du sagen, welche Fähigkeiten von dir haben dazu geführt, dass du in diese Netzwerke reinkommen konntest?
Also da würde ich auch sagen, wieder, es ist einfach nur authentisches, nettes Auftreten. Mhm. Ich glaube auch ein bisschen so eine Menschenkenntnis zu haben. Ich gehe jetzt nicht auf Leute zu, von denen ich das Gefühl habe, schon von der Haltung her, dass die gar nicht mit mir ins Gespräch kommen wollen, sondern ich habe einfach geguckt, wer ist denn da offen für ein Gespräch? Ich war ja auch oft alleine da und dann willst du ja da nicht rumstehen und irgendwie in der Ecke. Also man muss sich schon trauen, auch alleine sowas zu machen. Ja, das ist auch so eine Herausforderung gewesen. Und dann einfach auch ein bisschen Gespür haben für die Menschen, die da sind. Die zeigen dir eigentlich mit ihrer Körperhaltung schon, ob sie grundsätzlich offen sind oder ob sie jetzt im Moment nicht gestört werden wollen. Und dann, wenn man dann mit einem spricht, der eine kennt den anderen, der andere kennt den anderen und so kommt man dann ins Gespräch. Und wenn man sich nett findet, dann geht es einfach weiter. Und dann hatte ich ja vorhin schon beschrieben, einfach, ich war halt immer da, ja, weil viele haben mich am Anfang gefragt, was machst du? Ach so ein Dings, das hat ja keiner ernst genommen. Mhm. Aber wenn du halt trotzdem immer dabei bleibst, dann wirst du halt doch irgendwann ernst genommen. Also das ist, glaube ich, so die Mischung, ja.
Ja. Jetzt hört sich das.
Und ich bin auch immer nett zu allen, Entschuldigung, ich bin auch immer nett zu allen, weil ich denke, man sieht sich immer dreimal im Leben.
Ja, das ist wahr. Ja. Jetzt hört sich das total leicht an, wenn du das so erzählst, dann ist das ja wirklich so bilderbuchmäßig in das eigene Unternehmen. Gab es vielleicht den einen oder anderen Moment, wo du gesagt hast, ich schmeiß das jetzt hin und geh wieder zurück zur Bank?
Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Treffe jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf womeninfashion.de/mentoring.
Also die Momente gab es auf jeden Fall. Und das, ich glaube, das hört auch nicht auf. Ich frage mich immer wieder, wie wäre es gewesen, wenn ich in der Bank geblieben wäre? Was wäre da anders gewesen? Und dann gibt es natürlich auch immer also ich muss sagen, Zeiten, wo es finanziell besser läuft und weniger, also wo die Verkäufe besser sind und schlechter sind und so. Und manchmal habe ich dann echt gedacht, warum tue ich mir das an? Das ist ja irgendwie, Wohin mit meiner ganzen Expertise? Kommt die, verpufft die jetzt hier? Und keine Ahnung. Also ich denke, das ist ganz normal im Unternehmertum, dass man einmal himmelhoch jauchzend ist und denkt, ich mache wow, genau das Richtige. Und dann kommt wieder der Zeitpunkt, wo du denkst, Mist, also was mache ich hier eigentlich? Oder irgendwas schiefgelaufen ist an dem Tag. Man darf halt das Große und Ganze nicht aus den Augen verlieren, denke ich. Und solche Tage einfach auch akzeptieren, wo es einfach mal nicht so gut läuft und dann nicht im, also in Frage stellen kann man schon, aber nicht gleich hinschmeißen. Also
und es geht ja immer weiter, ne? Also es ist ja interessant, dass es ja trotzdem weitergeht dann, egal wie schlecht der Tag ist.
Es geht immer weiter und genau. Und jetzt mit dem Podcast habe ich schon auch ein bisschen geflucht, weil, also du hast mir empfohlen, ich soll so 4 Wochen vorher anfangen, das Ganze zu bewerben und dann war ich natürlich spät dran, waren es halt vielleicht 10 Tage vorher und da habe ich wirklich Nightshift gehabt, also ich hatte es so gefühlt, Streichhölzer so, um meine Augen offen zu halten, so zwischen Augenbrauen und Wangenknochen. Also so, es war wirklich hart. Und irgendwann dachte ich, ich laufe hier rum wie eine Leiche. Ich war gar nicht mehr aufnahmefähig, aber ich musste das jetzt durchziehen. Und da habe ich mich schon gefragt, wofür mache ich das eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Und als es dann da war und als dann alle mit mir gefeiert haben, wir haben dann so eine schöne, wir haben das dann gefeiert unter Freunden und unter allen, die beteiligt waren und mich unterstützt haben und dabei waren. Und dann war es richtig toll. Da war ich richtig froh, dass ich es gemacht habe und stolz.
Schön. Es ist letztendlich für alle, die jetzt zuhören und vielleicht gerade in der ähnlichen Situation sind, sowas aufzubauen. Und da ist der Podcast ja nur exemplarisch, also nur als Symbol vielleicht auch zu verstehen. Es ist immer wie beim Training eines Muskels. Ja? Also diesen Reiz zu initiieren, diesen Wachstumsreiz zu initiieren, dann nämlich, wenn man nicht mehr kann, die Japaner nennen das Do, ja, da, wo der Weg beginnt, wenn du glaubst, es geht nicht mehr und du gehst den einen Schritt trotzdem noch, du machst diese eine Bewegung trotzdem noch, dann fängt der Muskel an zu wachsen. Und ob das jetzt der Podcast-Muskel ist oder der Entrepreneur-Muskel, völlig egal.
Der wächst, ja.
Ja, und es führt immer dazu, dass es, egal wie schwer es vielleicht auch ist, dass es weitergeht. Und das ist schön, das so mal auch von dir zu hören, dass das nicht immer so ganz smoothy da durchgeht, sondern dass es natürlich auch wirklich ein Invest, nicht nur an Zeit oder Geld ist, sondern wirklich auch an Energie einfach.
Ja. Und dann hatte ich natürlich auch noch so ein paar tolle technische Herausforderungen, Sachen, die mir passiert sind. Also das fing schon an mit so, ich wollte so ein Lavalier-Mikrofon und da war der Adapter, den ich für mein Gerät brauche. Ich glaube, der war, ich habe 8 Wochen auf diesen Adapter gewartet. Ich habe keinen bekommen. Ich habe sogar den Deutschland-Distributor angerufen und der hat dann gesagt, also Wahnsinn. Ja, ehrlich, wir warten selber drauf. Und dann habe ich einen Gebrauchten gefunden auf Amazon, den habe ich natürlich sofort bestellt. Was war? Es hat in der Konstellation gar nicht funktioniert. Also habe ich umsonst gewartet diese ganzen Wochen. Dann habe ich was anderes gekauft, was viel, viel teureres, aber was richtig Gutes, ist jetzt auch meine Empfehlung, starte gleich mit dem Besten. Und dann habe ich, so Sachen sind mir passiert wie, ich hatte dann ein Telefoninterview, die Qualität war so schlecht, da habe ich dann irgendwie gemerkt, da muss man, glaube ich, eine andere Einstellung vornehmen, wenn man dann ein Telefonpartner hat im Interview und da habe ich halt nicht diesen Ausgang gewählt, sondern den anderen und dann muss man das wiederholen. Solche Sachen sind mir auch passiert, weil einfach die Qualität. Und ganz schlimm, das Schlimmste, was mir passiert ist, ich habe endlich einen deutschen Konzern und eine tolle Frau, eine Führungsaufgabe in einem wahnsinns deutschen Konzern mit, die hat so viel zu tun, ja, die hat einfach so viel zu tun. Und natürlich, was ist passiert? Es hat nicht aufgezeichnet. Nach 7 Minuten ist das Interview abgebrochen. Ja, und dann habe ich das mal kontrolliert und zwar lag das daran, dass die Speicherkarte voll war. Die hatte ich aber vorher, das war mir schon klar, ich habe die Sachen runtergelöscht, was ich aber nicht wusste, das ist vielleicht jetzt auch nochmal ein Geheimtipp, dass es im Papierkorb auf der Karte gelandet ist. Ja. Und der war nicht sichtbar für mich auf meinem Mac, also auf den ersten Blick zumindest nicht, wahrscheinlich irgendwo sieht man das dann schon. Ja, Das war natürlich ganz toll. Also Gott sei Dank hat sie Verständnis und wir wiederholen das.
Super.
Aber also mir sind dann schon so ein paar Sachen passiert, wo ich richtig geflucht habe. Oder ich war bei jemand zu Hause, die hat so hohe Decken, haben wir mit zwei Mikrofonen gearbeitet und dann hat sich das so gegenseitig geheilt, dass ich dann eben da auch eine Tonspur doch wieder wegmachen musste und so. Mhm. Also da passieren schon Sachen, die dann, aber man lernt ja und man wächst und
und großes Kompliment und großen Respekt, dass du dich dem Thema einfach stellst. Also viele, ja, ja, und das Thema Angst vor der Technik, das blockiert ganz viele zu sagen, mhm. Ich baue mir kein digitales Business auf, ich mache keinen Podcast, ich mache kein Video, ja, ich werde kein digitales Geschäftsmodell in mein Unternehmen reinbauen. Aber das, was du gerade erzählst, das sind genau diese, ja, Momente, in denen du natürlich immer mehr zum Profi wirst. Ja, also mhm. dir macht irgendwann mal keiner was vor in Sachen Podcast und sagt, hey, egal welche Situation, ich kann sie super professionell aufnehmen, dass das meinen Fans, meiner Community Spaß macht zuzuhören. Ich hatte das auch schon. Also das ist das, da vielleicht auch noch ein Hack, wenn einem sowas passiert, lass wirklich so 1-2 Wochen Luft zwischen den beiden Aufnahmen. Also zwischen der Aufnahme, die nicht geklappt hat, weil es nicht aufgezeichnet hat oder mhm. auch immer. Dann vergessen nämlich beide Seiten so ein bisschen das, was sie gesagt haben und man kann relativ frisch wieder starten. Weil viele versuchen dann und sagen, ach, können wir das bitte morgen nochmal machen? Und dann weißt du aber nicht, war das eine Frage, die ich gestern gestellt habe oder die ich vor 10 Minuten gestellt habe und dann gibt es einfach nur Turbulenzen.
Ja. Guter Punkt. Also ich bin froh, dass ich es aus Versehen auch so geplant habe. Aber gut, bin ich jetzt beruhigt.
Oder auch wenn man Solo-Folgen aufnimmt, dann einfach, manchmal nehme ich wirklich so 10-mal eine Folge auf und denke mir, das ist der größte Schrott ever. Und dann mache ich einfach alles aus und gehe. Gehe einfach in einen anderen Raum oder ins Bett oder so. Dann lasse ich es halt einfach. Und dann darf ich das Thema beim nächsten Tag nicht nochmal versuchen, sondern das schiebe ich dann halt einfach eine Woche oder zwei.
Ja, das kann ich jetzt auch schon so ein bisschen bestätigen. Das Thema Akustik ist auch immer so eine Sache. Ja. Also ich habe jetzt zwar das Beste vom Besten, aber dann höre ich meinen Stuhl quietschen oder ich berühre doch den Tisch oder keine Ahnung, ich höre mich selber atmen im Podcast, wenn ich die Post-Production mache oder der Interviewgast schnauft rein oder Hintergrundgeräusche. Ich meine, das ist ja ein bisschen atmosphärisch, aber manchmal den einen oder anderen stört es halt doch. Und ist auch spannend. Also da kann man auch, muss ja mal gucken, wo die Reise dahin geht. Ob ich nicht doch irgendwann in so einem Studio lande, in so einem Ast rein. Aber eigentlich will ich das gar nicht. Ich finde das eigentlich ganz nett, wenn da so ein bisschen Leben drumherum ist.
Ja, total. Also das liebe ich am Podcasten, dass es eben nicht Studioaufnahme ist, sondern so wie wir halt jetzt einfach auch so uns selbst, auch jeder sich selber oder den anderen einfach auch hört. Ja. Und ich finde es einfach toll, wenn du im Hintergrund eine Party hörst, weil du auf einer Party aufnimmst, ja, oder in einem Café sitzt oder die Straßengeräusche hörst. Also das finde ich, das macht es letztendlich aus.
Ja. Finde ich auch. Sind wir uns einig. Ja. Aber ich habe ja auch von dir gelernt, also insofern.
Ja, vielen Dank für dein Vertrauen. Ja, das gehört ja auch dazu, dann auch wirklich folgen zu können.
Ja, auch da ist so ein Thema, also da gibt es auch so einen schmalen Grat, zu sagen, inwieweit folge ich und inwieweit, wo bin ich dann nicht mehr authentisch, ja, muss man sich schon überlegen. Also, dass man auch den Mut hat zu sagen, das passt jetzt vielleicht nicht ganz zu mir, kann ich das auch so oder so machen? Super. Finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch da wieder authentisch sein ist einfach, glaube ich, das Wichtigste.
Ja. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Was ist geplant? Gibt es irgendwie so ein Passion-Project, wo du sagst, hey, das ist gerade voll Fokus, außer Podcast?
Ja, ich habe ja neben dem Podcast auch nochmal meine Mentoring-Arbeit ein bisschen professionalisiert. Da habe ich jetzt so zwei Programme auch an den Start gebracht. Einmal sind das eben Einzelmentoring-Programm und eine Mastermind. Also Einzelmentoring, da geht es einfach um Wissenstransfer. Also wer da jetzt neugierig geworden ist und von mir aus meiner Erfahrung sich da auch für seine Belange was abgreifen möchte, der kann sich gern bei mir melden. Ist auch auf meiner womeninfashion.de/Mentoring-Seite. Also da findet man dann auch alles nochmal zu mir und zu diesem Programm. Also das ist das eine, worauf ich fokussiere. Und das andere sind eben diese Masterminds. Mastermind, das muss ich so vorstellen, da es wird eine Gruppe aus 3, 4 Leuten auf Augenhöhe, die dann immer im Wechsel sich gegenseitig da Tipps und Ratschläge geben zu dem konkreten Thema, das sich derjenige wünscht. Und da, das sind die 2 Programme, die jetzt so als nächstes nochmal mit Fokus an den Start gehen. Mhm. Ansonsten kommen natürlich die nächsten Events, also hier ich habe gern so Business Lunch, mache ich zum Beispiel im Hotel de Rome hier in Berlin. Da plane ich jetzt das nächste. Wer übrigens bei mir zu Events kommen will, der sollte auch bitte auf die Webseite gehen und einfach sich da eintragen in die Newsletter. Und dann werdet ihr auch immer eingeladen zu solchen Events. Genau. Und dann, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, ob oder ob ich später mache, steht ja jetzt auch wieder so eine Masterclass an. Und da bin ich jetzt einfach ein bisschen ausgebremst durch Corona, weil ich nicht weiß, ob das jetzt so Sinn macht, ob wir ein Jahr aussetzen, die Themen vielleicht im Podcast behandeln. Da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ansonsten, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, jetzt gibt es ja so ein neues Thema, das heißt Frankfurt Fashion Week. Das heißt, die Messen aus der Mercedes-Benz, also es gibt die Mercedes-Benz Fashion Week, aber auch in währenddessen parallel diese Messen, Premium etc. Und diese ganzen Messen ziehen jetzt nach Frankfurt und Frankfurt möchte da jetzt einen neuen Fashion-Hotspot draus bauen und auch drumherum noch ein Ökosystem. Und da bin ich jetzt auch in der Überlegung, inwiefern wir da mit Women in Fashion irgendwie einen Beitrag leisten können. Also in die Richtung geht es bei mir.
Stark. Das
sind ganz viele Projekte, mal schauen.
eine Fashion-Projekt-Landschaft,
könnte man sagen. Ja, genau.
Aber erzähl noch 2, 3 Sätze, Thema Zielgruppe. Wer kann sich bei dir melden, mit welchen Themen beschäftigen sich diese Leute?
Also im Prinzip geht es ja bei uns um die Förderung der Wirtschaftlichkeit von Marken, die sich im Fashion- und Lifestyle-Segment etablieren möchten. Und da geht es nicht nur um Fashion-Brands, sondern, also wie gesagt, das kann auch, sind auch Lifestyle-Brands, das kann auch Beauty sein, das kann auch Industrie sein, wenn sie eben da irgendwie fancy daherkommen möchte und einfach da den Kontakt sucht. Und also nicht nur Fashion, sondern alles, was schick und nice ist, kann da auf mich zukommen. Und im Prinzip sind es zum einen eben Gründer, Gründerinnen oder eben Personal Brands, die selber schon eine Personal Brand sind. Oder also Marken, die schon etabliert sind, aber einfach den Austausch suchen. Und ganz wichtig, wir brauchen natürlich auch Branchengrößen, die sich bereit erklären, ihr Wissen und ihre Expertise auch an das Netzwerk weiterzugeben, die ein bisschen Social Responsibility übernehmen und vielleicht auch nach Talenten gucken, weil hier die Gründer, da sind immer ganz, ganz tolle versteckte Talente, die ganz, ganz großartig kreativ sind zum Beispiel und da einfach den Austausch suchen. Also die sind alle bei uns willkommen und da ist man einfach dann in bester Gesellschaft, wenn man da mal dabei sein kann bei unseren Netzwerkveranstaltungen. Und das Gleiche gilt ja auch für die Mentoring-Programme und für das Mastermind. Mhm. Also wenn du sagst, ich habe eine Idee oder ich habe die Idee schon, aber ich brauche hier konkret Unterstützung und vielleicht erkennt da jemand eine Expertise, die ich habe, die denjenigen, diejenige voranbringen kann, dann einfach melden. Auf der Webseite sind so viele Kontaktmöglichkeiten. Einfach eine nutzen und sich melden, genau. Und dann helfe ich da gerne weiter. Habe ich die Frage vollständig beantwortet?
Sehr gut. Sibyl, sehr gut. Wir packen alles in die Shownotes dieser Podcast-Folge, dass man mit dir Kontakt aufnehmen muss. Weil ich glaube, es ist ein spannendes Feld. Deswegen habe ich mich auch damals für das Coaching mit dir entschieden. Ist ja auch immer so ein einvernehmliches Entscheiden.
Vielen Dank dafür.
Danke dir. Es ist war ein spannendes Projekt mit dem Podcast. Und ich bin natürlich Fan und werde das weiter beobachten. Bin sehr gespannt, wie du die Branche revolutionierst.
Vielen Dank. Übrigens bin ich ja auch dein Fan und ich bleibe natürlich auch bei dir weiter dran. Ist ja klar. Es hört ja jetzt hier nicht auf.
Ja. Wir fangen jetzt erst an. Deswegen kommen wir jetzt zu unserer Personal Insights Runde, wenn du Lust hast. Ich stelle dir ein paar Fragen und du versuchst so kurz wie möglich zu antworten.
Okay.
Ja, also Frage Nummer eins, die berühmteste Frage, der Elevator Pitch. Wer bist du und was macht dich aus in einem Satz?
Jetzt kommt nichts. Jetzt habe ich alles schon erzählt, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Wie fasse ich das jetzt zusammen? Sag noch mal die Frage bitte.
Ja, gerne. Wer bist du und was macht dich aus? Weißt du, diese Barbecue-Veranstaltung, dieses Grill, die Grillparty. Mhm. Hey, was machst denn du so?
Also ich bin Sibel Brozart. Ich bin Gründerin und ich habe ein Netzwerk und ich bin quasi Inkubator für alle, die sich im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen möchten, ihre Marke aufbauen möchten.
Schön, sehr cool. Was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeine Eigenart, ein Spleen, den du hast?
Ja, zum Beispiel, dass ich so gern Karaoke singe.
Ach, wirklich?
Ja, also du kannst mir, hol mir deine Playstation und ein Mikrofon, ich singe dir alles, was du möchtest. Ob das für deine Ohren so gut ist, weiß ich nicht, aber mir macht Spaß.
Sehr cool.
Also ich feiere auch manchmal so irgendwelche Partys, da lade ich dann Freunde ein und dann singen wir einfach zusammen, finde ich toll.
Schön. Welches war das schönste Kompliment, das dir jemand mal gemacht hat?
Gute Frage. Was ist das schönste Kompliment? Also immer, wenn es was Persönliches ist, auf jeden Fall. Fühle ich mich immer super geehrt. Also wenn man mich einfach persönlich erwischt. Also jetzt gar nicht für alles, was ich geleistet habe, sondern für mein Wesen. Also das sind mir die schönsten Komplimente eigentlich.
Schöne Antwort. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
Nicht mehr verzichten könnte ich auf meinen Pascha. Pascha ist mein Zwergpudel, mein Tollpudel, der seit letztes Jahr in unserem Leben ist. Und ich weiß gar nicht, wie es ohne ihn war. Und ich glaube, ich habe mir über 10 Jahre schon einen Hund gewünscht. Und es hat immer mit dem Lifestyle nicht zusammengepasst, mit der Reiserei und so weiter. Mhm. Und jetzt bin ich so froh. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es ohne Pascha wäre.
Ja. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Also außer für Pascha, weil er Gassi muss.
Ja, für ein Interview vielleicht. Für ein Interview mit Oprah. Podcast-Interview mit Oprah.
Yes.
Dafür würde ich aufstehen.
Ja. Welche Entscheidung?
Würdest du dafür auch aufstehen?
Ja, würde ich auch aufstehen. Unbedingt.
Ja.
Würde ich auch aufstehen.
Ja.
Vielleicht nicht ganz so früh. Für welche welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein gerne rückgängig machen wollen?
Ich glaube keine. Also im Prinzip kann man das, weiß man ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn man die Entscheidung nicht gefällt hätte. Also egal, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist, im Prinzip, wenn es eine schlechte war, lernst du was draus und das bringt dich wieder weiter. Also insofern ist es, wie es ist und ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte.
Ja. Okay, welche berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder schon tot, wenn du die treffen dürftest, wer wäre das und was würdest du diese Person fragen?
Also ich glaube, ich würde gerne mal Michelle Obama treffen.
Mhm.
Und die würde ich alles ausfragen, wie das so war. Ich habe auch ihr Buch gelesen, Becoming, und da würde ich einfach noch mal tiefer reingehen und würde mich einfach super gern mit ihr über das Thema unterhalten. Also die finde ich einfach super cool, die Frau. Wie lässig die das gemacht hat alles. Und auch ihr Mann, die sind so lässig, irgendwie so cool und finde ich total vorbildlich.
Tja. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?
Ich glaube, meine Eltern, die haben das, glaube ich, nie geäußert, aber die waren schon traurig, als ich aus der Bank raus bin.
Mhm.
die haben sich schon, die waren da schon traurig. Also die haben so, die fanden das so toll, die waren so stolz und das, was danach kam, meine Eltern sind ja jetzt auch schon ein bisschen älter, die verstehen es halt nicht wirklich. Also gut, Produkt und Teschi, das verstehen sie schon, aber alles andere, da muss man sie noch dran führen. Also das ist so über deren Horizont schon hinaus, wenn man so um die 80 ist, Podcast, hä, was ist das? Ich glaube, die hätten mich gern in der Bank weitergesehen, ja.
Für welche drei Dinge bist du am dankbarsten?
Dinge. Also ich bin dankbar dafür, dass ich lebe, wo ich lebe, hier und jetzt. In Deutschland, in Berlin während Corona-Zeiten. Ich glaube, ich wollte nirgendwo anders sein im Moment. Also es fühlt sich für mich einfach richtig an. Dann bin ich dankbar an mich selber, dass ich so manchmal wirklich dranbleibe und Sachen durchziehe und das teilweise stur bin, was die Umsetzung von Dingen angeht oder von Bildung. Also ich bin dankbar, dass ich in der Vergangenheit trotz dem einen oder anderen schlechten Einfluss einfach mein Ding und meine Bildung und mein Wissen einfach durchgezogen habe. Es gibt mir so viel. Und dann noch Sprachen finde ich auch noch ganz toll. Also, dass ich mehrere Sprachen spreche und am liebsten würde ich da auch noch ein paar dazulernen, zum Beispiel Russisch. Chinesisch wäre auch nicht schlecht. Das ist so total verrückte Frage. Deutsch, klar, Englisch, Türkisch. Ich habe auch mal Italienisch gelernt, das könnte ich auch mal besser. Vielleicht, das verstehe ich eigentlich nur noch. Französisch habe ich auch gelernt, aber verstehe ich eigentlich auch. Also diese Fragen, diese Sprachen würde ich alle einfach auch noch irgendwie draufschaufeln, ja.
Vielleicht gibt es bald so einen Chip, wo man das uploaden kann oder so.
Ja, dann hört man es und plappert es nach, oder wie meinst du? Oder redet der Mund dann von selber?
Das Wort kennst du dann in 15 verschiedenen Sprachen.
Ach, wie toll. Dann kann ich mit noch mehr Menschen sprechen, das finde ich super.
Welches Buch hatte für dich einen großen Mehrwert? Dieses eine Buch.
Also ist ganz lang her. Und das geht mir auch nicht aus dem Kopf. Das war dieses, du wirst jetzt lachen, Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Ah, ja.
Das kennst du das noch?
Natürlich.
Genau. Ja. Und das hat mich so, also das
warum gerade das? So, das ist ja interessant.
Ja, weil ehrlich gesagt, ich irgendwie extreme Hochachtung hatte oder Angst oder Sorge, irgendwie selber mal irgendwie drogenabhängig zu werden. Frag mich nicht, wo das herkommt. Ich hatte mal sogar das Gefühl, ich hatte im vorherigen Leben, wenn es Reinkarnation gibt, dass ich dann an einem Drogentod gestorben bin. Und meine Mutter hatte mir auch immer gesagt, also es war sowieso nicht so üblich, dass türkische Mädchen Teenies irgendwie ausgehen. Das war ja sowieso irgendwie tabu und auch immer nicht so gern gesehen. Und da hat meine Mutter mir immer gesagt, egal was du machst, pass auf dein Glas auf und lass es nicht irgendwo rumstehen, dass da keiner irgendwas reinmacht, wo du dein Bewusstsein verlierst oder deine Kontrolle über dich. Und ich glaube, und dann habe ich dieses Buch gelesen und es war einfach, dass es bis heute begleitet mich das. Ich habe da irgendwie, wenn ich draußen bin, ich beobachte das immer alles und versuche da einfach Abstand zu halten. Keine Ahnung, warum mich das so, also so ist es halt. Und das ist irgendwie was, könnt jetzt ganz viele Fachbücher oder was ich aktuell gerade gelesen habe, da gibt es auch ganz viel. Aber so nachhaltig mein Leben lang ist dieses Buch immer im Hinterkopf, keine Ahnung, fällt mir immer wieder ein.
Ja, das ist interessant. Ja. Kann man wirklich mal lesen. Also es ist auch bei mir noch präsent, obwohl das viele, viele Jahre her ist. Ja.
Spannend.
Ja. Ja. Welche drei Interviewgäste würdest du mir hier für den Markenrebell-Podcast empfehlen? Wen würdest du hier gerne mal hören?
Ich überlege. Bei dir, also ich habe einige, die ich dir von meinem Netzwerk so mal empfehlen kann. Ansonsten, wenn ich ganz ehrlich bin, höre ich bei dir immer am liebsten deine Solo-Shows, weil ich von dir noch ganz noch viel lernen kann.
Endlich, danke.
Weil ich, ja, da lerne ich immer irgendwas. Dann ist immer die, da weiß ich schon, was auf mich zukommt, da lese ich das so und dann, ja, genau, das Thema brauche ich jetzt irgendwie so. Finde ich ganz cool. Ich finde, du könntest mal wieder was zum Thema Podcasten machen, auch nochmal.
Right.
Machst du ja nie, haha. Ich weiß.
Welches Thema besonders?
Also ich glaube, das Thema dieses so vielleicht noch ein bisschen tiefer in diese Prozesse rein. Also du hast jetzt schon ganz viel erzählt, wie was geht und auch schon ganz, ganz detailliert, aber vielleicht nimmst du dir mal, keine Ahnung, Adobe Audition vor und sagst, hey, das nutze ich deswegen so und so und warum nutze ich das? Also vielleicht kannst du so ein bisschen zu deinen, warum du was nutzt und welchen Vorteil das im Vergleich zu anderen Sachen hat vielleicht für dich. Und dann da vielleicht auch so ein paar Tipps zu Einstellungen. Also so, warum du was wie einstellst oder wie man seine eigene Einstellung finden kann zum Beispiel. Zum Beispiel, wir machen ja was mit diesem Effekte-Rack als Beispiel. Wie man sich da vielleicht durcharbeitet oder was da, keine Ahnung, wie man da seine perfekte Einstellung findet oder sowas. Und das könnte man ja auch auf andere Programme übertragen.
So Kleinigkeiten. Als Audioformat natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? Aber ich gucke mir das auf jeden Fall mal an, wie man in 6 Minuten einen Podcast postproduktet.
Ja, das ist gut, das musst du teilen, ja.
Ja, genau. Ich
hab bei mir trotzdem nicht. Ich bin ja so blöd und höre alles nochmal an. Ich höre ja alles nochmal an, es dauert ja schon mehr als 6 Minuten.
In doppelter Geschwindigkeit.
Oh nee, das ist nichts für mein Ohr.
Ja, aber das,
aber guter
das
Punkt, ist der, guter Tipp.
Ja guter aber Tipp. Das ist der Hack. Ein Podcast nochmal anhören geht leider nicht. Also deswegen beim Podcasten immer mitschreiben, also gerade wenn so Buchempfehlungen oder Empfehlungen aus dem Netzwerk oder so, dass du wirklich, ich mache das ja auch mit einer Assistentin zusammen, also die Postproduktion mache ich selber, aber das ganze Formulieren der Shownotes, die Links und so weiter, also wenn die das auch nochmal anhören müsste, dann wäre das natürlich ein Fass ohne Boden. Ne? Also das, da muss man einfach schauen, dass man das in der Show gleich aufschreibt und so, dass das dann effizient geht. Geschnitten wird eh nichts, das ist die Bedingung, sonst schaffst du in 6 Minuten gar nichts. Ja, da bleiben alle Versprecher drin. Aber ich werde zu dem Thema Prozess auf jeden Fall nochmal eine Podcast-Folge machen, das ist super.
Ja, vielleicht fällt mir noch was ein, dann schreibe ich es dir.
Genau. Siebe, es war ein tolles Gespräch, mal so Einblicke in deine Branche, auch in deine Historie zu schaffen. Ich wünsche dir total viel Glück von ganzem Herzen, dass das auch mit deinem Netzwerkaufbau weiter so erfolgreich läuft und dass der Podcast natürlich durch die Decke schießt. Also jeder, der hier zuhört, unbedingt vorbei hören. Es sind tolle Gäste auch angekündigt. Ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage, wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
Also ich würde ich hätte die Welt gern als Happy Place. Also diese, gibt es eine Löschtaste für Nepperschlepper, Bauernfänger? Wenn es die gibt, die würde ich gern drücken,
damit die einmal weg sind. Ja. Wir erfinden sie einfach.
Weil es gibt da draußen so viele, die einfach nur Blödsinn im Kopf haben und versuchen, die Leute in irgendeiner Form abzurippen. Und da so ein Ausknopf. Das würde ich mir wünschen, dass die mal weg sind. Dann sind alle glücklich und wird alles besser dann.
Ja, das stimmt. Schöner Wunsch.
Wir arbeiten. Und genau, bevor ich es vergesse, einen Wunsch habe ich noch. Bitte, bitte, wenn ihr meinen Podcast hört, dann bewertet ihn auch bitte und hinterlasst eine Rezension, damit wir zu mehr Sichtbarkeit gelangen. Weil es habt ihr von Norman bestimmt schon gehört, dass iTunes Bewertung und Interaktion insgesamt eben mit Sichtbarkeit belohnt und die Sichtbarkeit brauchen wir einfach, damit Marken und ihre Macherinnen sich finden und sich gegenseitig unterstützen können und noch schneller vorankommen. Das wäre mir ein ganz großes Anliegen. Da bin ich ganz dankbar.
Superschön. Das lassen wir so stehen. Siebe, vielen Dank für deine Zeit und unser Gespräch.
Danke, Norm. Vielen Dank.
Super.